Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur heutigen Siemens-Pressekonferenz zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2015. Die Konferenz wird wie immer live im Internet übertragen und ins Englische übersetzt. Und ebenfalls wie immer bitte ich Sie auch alle, Ihre Handys während der Pressekonferenz auf stumm zu schalten und die Fotografen während der Veranstaltung ausschließlich ohne Blitz zu fotografieren. Zum Ablauf, wie gewohnt, unser Vorstandsvorsitzender Herr Käser wird Ihnen einen kurzen Überblick über das erste Quartal geben. Anschließend stehen Ihnen dann Herr Käser und unser Finanzvorstand Herr Thomas für Ihre Fragen zur Verfügung. Spätestens um 8.15 Uhr müssen wir die Pressekonferenz beenden, da im Anschluss unsere Telefonkonferenz für die Analysten stattfindet und anschließend dann um 10 Uhr unsere Hauptversammlung beginnt. Sie sind eingeladen, die Veranstaltung, die Hauptversammlung dann im Medienraum oder von der Medientribüne aus zu verfolgen. Und dazu noch einmal der Hinweis, dass in der Halle weder Bild- noch Tonaufnahmen gestattet sind. Ich übergebe nun an Herrn Käser.
Herzlichen Dank, Herr Heimbach. Meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz im ersten Quartal unseres Geschäftsjahres 2015 und natürlich auch zur Hauptversammlung, die uns ja noch den ganzen Tag vermutlich zusammen begleiten wird. Vergangene Woche fand in Davos, wie Sie ja wissen, das Weltwirtschaftsforum statt und die großen Themen, die Wirtschaft in erster Linie, aber natürlich auch die Politik beschäftigt hatten, waren der Aufschwung der US-Wirtschaft, die Währungsschwankungen im Wesentlichen natürlich zwischen dem Euro und dem Dollar, auch aber dem Schweizer Franken, die in Aussicht gestellten Anleihenkäufe, die sogenannte Billionen-Bazooka, die politischen Krisen in Europa und in der unmittelbaren Nachbarschaft und natürlich auch der Rückgang des Ölpreises. In Davos fand auch im Vorfeld des Gipfels das sogenannte International Business Council statt. Es ist eine Vereinigung von etwa 120 internationalen CEOs. Und auf die Frage hin, was denn die größten Risiken für die jeweiligen Geschäfte sind, antworteten 36% der Befragten. Man konnte nur eine Auswahl treffen, das seien die geopolitischen Krisen. Sie wissen, dass wir darauf auch bereits im Sommer hingewiesen haben als wesentliches Element der Unsicherheit und der Vielschichtigkeit im Unternehmen. Und das wird auch, meine Damen und Herren, 2015 so sein, in unserem Geschäftsjahr, aber natürlich auch im Kalenderjahr. Wir beobachten in den Vereinigten Staaten von Amerika eine starke Investitionstätigkeit in der Industrie, aber auch in der Bauwirtschaft. China bringt seine Strukturreformen voran. Das wird Zeit in Anspruch nehmen, aber wir gehen davon aus, dass die Volkswirtschaft auch gestärkt daraus hervorgehen wird. Und Europa, meine Damen und Herren, ist eine sehr mäßige Erholung und dank des schwächeren Euros und sicherlich auch des Ölpreises wird es kurzfristige Erholungen und Verbesserungen geben und damit natürlich auch temporär und nicht strukturell in der Wirkung. Lassen Sie mich, und es ist ja auch im Vorfeld vielfach kommentiert worden, eine Einschätzung der Ölpreisentwicklung geben. Seit Mitte vergangenen Jahres ist, wie Sie wissen, der Preis für die Sorte Brent von über 110 Dollar auf heute rund 50 Dollar gefallen. Das ist im Übrigen schon mal in letzter Zeit so gewesen, wenn Sie sich erinnern. Mitte 2008 ist der Ölpreis innerhalb von 4 Monaten von 130 Dollar auf unter 40 Dollar gefallen und 2 Jahre später dann wieder auf 120 Dollar zu sein. Wir sind der Auffassung, dass dieser Rückgang nicht strukturell, sondern temporär in seiner Natur ist, weil der intakte Nachfragetrend weiterhin vorhanden ist und im Augenblick eher ein Angebotsüberhang für die Preisverfälle auch verantwortlich ist. Nun, die Frage ist, was bedeutet eigentlich die Ölpreisentwicklung für Siemens? Wir rechnen natürlich auf der einen Seite damit, dass die Ölindustrie kurzfristig deutlich weniger investieren wird und sich auch einige Projekte verzögern. Das wird auch Siemens treffen in den Geschäften, die wir schon haben und die wir künftig auch haben werden. Und das wird auch jetzt schon sichtbar in Verzögerungen und auch in Verschiebungen von Projekten. Gleichzeitig, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, schließen wir natürlich nicht aus, dass einige ölexportierende Länder ihre Ausgaben für Infrastrukturen verringern, wenn das Ölpreisniveau im gegenwärtigen Niveau auch so verharrt. Schließlich basiert eben auch die Kalkulation der Staatshaushalte in vielen Fällen auf einem deutlich höheren Ölpreis als den, den wir aktuell haben. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch sehr positive Effekte im gegenwärtigen Umfeld, und das wird insbesondere die Schwellenländer, die einen hohen Ölimport haben werden, stimulieren. Wir glauben, dass einer der Hauptprofiteure ein Land zum Beispiel wie Indien sein kann, weil dort eben sehr viel Infrastrukturbedarf da ist, der jetzt auch aufgrund der Einsparungen in der Ölpreisrechnung angegangen werden kann. Auf bestimmte Branchen, wie zum Beispiel Automobil- und Chemieindustrie, wird der niedrige Ölpreis natürlich ganz besonders stimulierend wirken. Und dort werden wir auch unsere Beiträge leisten können. Ich möchte in diesem Zusammenhang bewusst vorwegnehmen, meine Damen und Herren, wir bekräftigten unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2015. Es gibt keinen Grund, hier etwas auch zu ändern. Bevor ich auf die Geschäftszahlen des vergangenen Jahres eingehe, möchte ich noch einige personelle Veränderungen im Management und im Unternehmen erläutern. Sie haben sicherlich gestern Abend gehört, dass mein Kollege Hermann Rekwart, der mich auch viel begleitet hat, wir sind gemeinsam auch in den Vorstand von Siemens gekommen, im gegenseitigen Einvernehmen die Führung von Healthcare übergibt an die nächste Generation. Er macht damit den Weg frei für die nächste Generation Healthcare, nicht nur in der unternehmerischen Entwicklung, sondern auch im Management. Herr Rekwart und sein Team können wirklich stolz sein auf das, was sie in den letzten Jahren erreicht haben. Ich erinnere nur an die Agenda 2013 und viele andere produktstrukturelle Themen, die auch in der jüngeren Vergangenheit hier geleistet worden sind. Wir werden Healthcare auf neue Beine stellen. Wir werden das Healthcare weiterentwickeln zu einem stärkeren Unternehmen innerhalb des Unternehmens Siemens. Und das ist nun die Aufgabe von Bernd Montag als Vorsitzenden der Geschäftsführung, von Michael Senn als CFO und Herrn Michael Reitermann als Mitglied der Geschäftsführung. Siegfried Rußbaum ist künftig auf Vorstandsebene für das Healthcare-Geschäft bei Siemens verantwortlich, zusätzlich zu seiner Zuständigkeit für die Regionen Nahe- und Mittlerer Osten und auch die sogenannten GUS-Länder inklusive Russland. Er ist auch, und das ist besonders wichtig, auch im Rahmen der Aufgaben, die uns die Digitalisierung mit sich bringt, als Chief Technology Officer. Herr Rußbaum war, das wissen vielleicht einige, über 10 Jahre bei Healthcare in seinem früheren Werdegang, und er wird dort die Technologiethemen wie Cloud-Strategie oder Datenanalytics von Siemens auch dort in diesen wichtigen Bereich mit einbringen. Herr Rußbaum übergibt deshalb das Personalressort an Frau Janina Kugel, die in den Vorstand einzieht und Arbeitsdirektorin wird. Das Unternehmen hat viele personalpolitische Themen. Denken Sie an die grundlegenden Neuausrichtungen des Unternehmens struktureller Natur, aber insbesondere auch die Führungsentwicklung im Unternehmen, die ein ganz wichtiges Element auch der Mittelfriststrategie ist. Und sie wird deshalb auch hauptamtlich diese Aufgabe im Vorstand wahrnehmen. Frau Kugel bringt mit ihrer einschlägigen und auch insbesondere internationalen Erfahrungen eine sehr breite Akzeptanz bei den Mitarbeitern und in den Führungskräften im Unternehmen mit. Diese Veränderungen treten, meine Damen und Herren, zum 1. Februar 2015 in Kraft. Einen weiteren Wechsel gibt es an der Spitze unserer Division Power and Gas. Herr Roland Fischer verlässt Ende Januar auf eigenen Wunsch unser Unternehmen, und Frau Davis wird zusätzlich zu ihrer Vorstandstätigkeit die Leitung der Division kommissarisch übernehmen. Wir haben hier mehrere Optionen und werden sehr sorgfältig diese Optionen auch prüfen. Meine Damen und Herren, ich möchte mich nun auch den Zahlen des vergangenen Geschäftsquartals zuwenden. Die meisten unserer Geschäfte haben sich dabei sehr gut entwickelt. Insgesamt haben sich die Zahlen nach unseren Erwartungen entwickelt. Einige Divisionen erzielen ausgezeichnete Ergebnisse. Healthcare muss in der Tat seine Anstrengungen verstärken, um auch schnell wieder dahin zu kommen, wo die bisherigen herausragenden Leistungen auch waren. Power and Gas hingegen benötigt ein deutlich weiterreichendes Konzept, um längerfristig auch wieder zu den führenden Margen zurückzukehren. Der Auftragseingang sank auf vergleichbarer Basis um 13% auf etwa 18 Milliarden Euro. Das ist ein erwarteter Rückgang, der sich dadurch erklärt, dass wir im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich weniger Großaufträge gebucht haben. Erinnern Sie sich nur an den Großauftrag über 1,6 Milliarden für den Bau der Metro Riyadh, den wir im ersten Quartal 2014 in die Bücher genommen haben. Der Umsatz stieg moderat auf vergleichbarer Basis auf 17,4 Milliarden, insgesamt nominal um 5% gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Und dazu haben insbesondere die Divisionen Digital Factory, die sich sehr gut entwickelt, wo die Rechnung auch bereits kurzfristig aufgeht in unseren Überlegungen der Neustrukturierung, die Division Mobility, aber auch Windpower und Renewables beigetragen. Sehr guten Beitrag haben auch geleistet das sogenannte Niederspannungsgeschäft in der Division Energy Management, in dem wir ebenfalls sehr, sehr gut vorankommen. Das Ergebnis nach Steuern sank um 25% auf 1,1 Milliarden. Das ist insbesondere bedingt durch nicht operative Einflüsse außerhalb des industriellen Geschäftes, dessen Marge sich ja in etwa gleich gehalten hat und damit die Ertragsverfälle der Power- und Gas-Division durch andere aufgefangen werden konnte. Im Gesamtergebnis wirken negative Effekte unter anderem aus der Bewertung von Derivaten, die sich aus einem doch deutlich niedrigeren Zinsniveau gegenüber dem Vorjahr ergeben. Hier haben wir fast einen Swing von 200 Millionen und damit erklärt sich auch der Rückgang des Ergebnisses in diesen Bereichen. Die geplanten und auch angekündigten höheren Investitionen, das haben wir auch deutlich gemacht, dass wir in Wachstum investieren für Forschung und Entwicklung und Vertrieb beeinflussten das Ergebnis ebenfalls im Vergleich zum Q1 2014. Meine Damen und Herren, die weltwirtschaftliche Situation hängt von Faktoren ab, die wir nicht, offensichtlich nicht alle selbst in der Hand haben. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir selbst beeinflussen können. Und das ist die Neuausrichtung unserer operativen Geschäfte und natürlich auch die Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit. Und darauf legen wir insbesondere bei der Umsetzung unserer Maßnahmen im Rahmen der Vision 2020 ganz besonderen Wert. Wir kamen dabei in den vergangenen Wochen wirklich sehr gut voran. Wenn Sie daran denken, wie wir unsere Geschäfte fokussiert haben, wie wir priorisiert haben. Wir haben im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres den Kauf des Geschäftes mit aeroderivativen Gasturbinen und Kompressoren von Rolls-Royce zum Closing geführt. In den ersten Wochen des zweiten Quartals haben wir weitere Portfoliomaßnahmen abgeschlossen. Das begann mit dem Abschluss des Joint Ventures mit Mitsubishi Heavy Industries. Das neue Joint Venture heißt Pre-Metals Technologies und hat seine Arbeit aufgenommen. Wir haben den Verkauf unseres Anteils von 50% an der BSH und auch den Verkauf der Audiologiespalte abgeschlossen. Daraus ergeben sich, Sie haben das auch sicherlich gelesen, aus heutiger Sicht vor Steuern, das ist ganz wichtig, vor Steuern, Buchgewinne von insgesamt etwa 3 Milliarden Euro. Und diese Ergebnisseffekte werden wir entsprechend auch im zweiten Quartal verbuchen. Demgegenüber steht allerdings auch eine Finanzierungszusage für die Transformation von Unify. Das ist die frühere Siemens Enterprise Technologies von knapp 300 Millionen, die ebenso im zweiten Quartal wirksam wird. Hier werden diese Mittel in weiten Teilen zur Finanzierung von Restrukturierungs- und Umbaumaßnahmen verwendet. Den Verkauf der Healthcare-Geschäfte, der sogenannten Hospital Information Systems und der Microbiology werden wir ebenfalls noch im zweiten Quartal abschließen. Wir werden auch nach dem positiven Votum der Aktionäre von Deutsche Rand im vergangenen November die Transaktion bis spätestens Sommer abschließen, möglicherweise auch schon etwas früher. Das wird sich in den nächsten Wochen auch mit den Stellungnahmen der Wettbewerbsbehörden ergeben. Es wird vielfach auch immer wieder darauf hingewiesen, dass eine sogenannte Ticking Fee fällig wird. Ich darf Ihnen dazu sagen, dass diese Ticking Fee insoweit nicht relevant ist, als sich das Closing nicht bis Oktober verzögern würde. Und davon gibt es aus heutiger Sicht überhaupt keine Veranlassung. All diese Maßnahmen stärken, so wie wir das auch geplant haben, unser Portfolio. Sie konzentrieren die Ressourcen darauf, was wir im Kerngeschäft nach vorne auch voranbringen wollen und diejenigen Geschäfte, die Zukunft von Siemens bedeuten. Wir berichten heute zum ersten Mal in neuer Organisation, in der neuen Organisationsaufstellung. Zu Beginn des Geschäftsjahres haben wir, wie Sie wissen, die Zahl der Divisionen ja von 16 auf 9 plus Healthcare reduziert und die Sektorebenen sind weggefallen. Das schafft natürlich auch die Voraussetzungen für Kostensenkungen im Verwaltungs- und im Supportbereich. Die neue Aufstellung ist ein deutlich sichtbares Zeichen für das neue Siemens. Wir nutzen unsere traditionellen Stärken in der Elektrifizierung, in der Automatisierung und ergreifen dort auch diese enormen Geschäftschancen, die sich aus dem Thema der Digitalisierung ergeben. Wir nennen das von Data to Business, also aus Daten heraus Geschäftsmodelle zu entwickeln, die von unseren Kunden als Vorteil auch verstanden werden. Wir sind überzeugt, dass dieser Wandel auch die Tradition des Hauses und die Zukunft erfolgreich fortschreibt. Und ich möchte nun auf die wichtigsten Entwicklungen in den einzelnen Divisionen eingehen. Die Division Power and Gas. Es gibt kein Geschäft im Hause. Es gibt kein anderes Geschäft im Hause mit vergleichbar großem Handlungsbedarf. Auch deshalb, meine Damen und Herren, weil die Zeichen der Zeit nicht ausreichend erkannt wurden. Zum Beispiel auch durch den wachsenden Preisdruck, durch die Überkapazitäten, aber auch zu dem Trend hin zu kleineren und dezentralen Einheiten. Es gibt einen fokussierten Aktionsplan, der dazu führen wird, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit und die Ertragskraft der Division deutlich verbessern und sie wieder zu Größenordnungen führen, die wir vor einiger Zeit auch schon erreicht haben. Wir werden durch die Veränderungen in unserem Portfolio, also mit Akquisition von Rolls-Royce, aber auch von der Sorent, in Zukunft von diesem langfristigen Trend auch profitieren. Das wird nicht kurzfristig machbar sein aufgrund der Ölpreisentwicklung, das ist uns klar, aber die mittel- und langfristigen Grundbedingungen für diese Branche sind nach wie vor intakt. In der Division Wind, Power and Renewables wuchs der Umsatz, getrieben im Wesentlichen vom Offshore-Geschäft. Wir machen wie geplant Fortschritte, auch bei der Bewältigung der technischen Herausforderungen, über die wir Ihnen ja auch in den Quartalen berichtet haben. Die Division Energy Management konnte beim Auftragseingang deutlich zulegen, auch mit klarem Fokus auf Margenqualität und mit einem deutlich verbesserten Risikomanagement bei der Akquisition auch der neuen Projekte. Wir haben einen großen Hochspannungsgleichstromübertragungsauftrag in Kanada gewonnen, das sogenannte Projekt Nelson River, in dem wir auch die Erfahrungen, die dort gemacht worden sind, positiv eingebracht haben. Die Division Building Technologies erzielte ein eher moderates Auftragsplus bei stabilem Umsatz und allerdings einen leichten Gewinnrückgang. Wir erwarten hier durch den sehr starken Schweizer Franken auch einen gewissen Gegenwind für die Geschäfte dieser Division in den nächsten Quartalen. Wir werden natürlich versuchen, den Währungseinfluss dort so weit wie möglich durch zusätzliche Produktivitätsmaßnahmen auch auszugleichen. Wir gehen davon aus, dass aus heutigen Währungsrelationen heraus die Stärke des Schweizer Franken mit der dazugehörigen Auswirkung auf die Building Technologies bis zu 100 Basispunkte im Ergebnis auch bedeuten kann. Die Division Digital Factory steht im vergangenen Quartal sehr gut ab. Ich hatte das eingangs auch schon erwähnt. Sie vereint im Grunde alle Technologien der Fabrik der Zukunft, von der Automatisierung, der Robotersteuerung bis hin zur Software für die Steuerung und Simulation in der Entwicklung. Die Digital Factory verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr ein deutliches Umsatzplus, dank Zuwächsen im Grunde in allen Regionen in den Vereinigten Staaten, aber besonders natürlich auch in China. Die Division Process Industries and Drives bekam beim Auftragseingang bereits das doch niedrige Ölpreisniveau und insgesamt die schwierige Situation im Rohstoffsektor zu spüren. Der Umsatz stieg allerdings noch moderat. Eine sehr schöne Entwicklung hat die Division Mobility auch abgeliefert mit einem Ergebnis von immerhin 8,4%. Das ist ein sehr gutes Quartal. Ein sehr starkes Komponentengeschäft in der Bahninfrastrukturumgebung sowie die Umsetzung von schlüsselfertigen Projekten half auch den Umsatz signifikant nach oben zu bringen. In der Gesundheitstechnik verbessert sich Auftragseingang und Umsatz leicht. Der starke Europa- und Amerika-Anteil des Geschäftes half auch den schwächeren Auftragseingang in China, vornehmlich in China, aber auch insgesamt in Asien, auszugleichen. Wir haben sehr bewusst dort auch Investitionen in Forschung und Entwicklung, aber natürlich auch in das Go-to-Market getätigt. Das führt neben einem ungünstigen Produktmix auch dazu, dass die Margenentwicklung nicht so ist, dass man hier zufrieden sein kann. Wir werden aber, meine Damen und Herren, mit den Maßnahmen, die dort eingeleitet sind, auch hier kurzfristig wieder zu verbesserten Margen kommen. Meine Damen und Herren, wir setzen den Kurs und die Vision 2020 konsequent um. Wir sind mit dem Zeitplan voll auf Kurs. Wir haben erstens im Februar nun alle Geschäfte, die keinen Gewinn erzielen, für die strategische Bewertung terminiert. Wir werden bis Mai dazu Lösungen erarbeitet haben. Es gibt auch schon einige, die sich hier gut entwickelt haben. Denken Sie an die Niederspannungstechnik oder auch das Joint Venture bei der Metallurgie. Wir werden zweitens unser Risikomanagement deutlich verbessern. Das wird dazu führen, dass die Sonderbelastungen gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Wir beginnen drittens mit der Umsetzung des Effizienzsteigerungsprogrammes mit dem Ziel, 1 Milliarde Euro bis 2016 in weiten Teilen realisiert, aber zumindest vollständig eingeleitet zu haben. Wenn davon Arbeitsplätze betroffen sind, wovon auszugehen ist, sprechen wir natürlich zunächst mit Arbeitnehmervertretern, dann mit den Mitarbeitern und dann werden wir natürlich auch die Öffentlichkeit umfassend informieren. Viertens, wir stellen im Geschäftsjahr 2015 deutlich mehr Mittel für Innovation und Wachstum zur Verfügung. 400 Millionen zusätzlich für den Vertrieb, weitere 400 Millionen zusätzlich für Forschung und Entwicklung und noch einmal etwa 300 Millionen Euro für unser Sachanlagevermögen, dessen Investitionen auch zum großen Teil in Deutschland sichtbar werden. Insgesamt wollen wir im laufenden Geschäftsjahr also über 1 Milliarde ausgeben für das Thema Wachstum, Produktivität und Innovation. Mit diesen Innovationen und diesen Investitionen legen wir den Grundstein für das Ergreifen von Wachstumschancen und Ertragspotenzial da, wo wir uns auch fokussiert haben, nämlich den Wachstumsgebieten, die Siemens in Zukunft auch wieder stark machen werden als Unternehmen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ausblick und der ist kurz, weil ich Ihnen dabei auch die im November 2014 genannten Prognosen umfänglich bestätige. Wir legen in diesem Geschäftsjahr die Grundlage für profitables und wertschaffendes Wachstum. 2016 möchten wir wieder spürbar wachsen und 2017 werden wir im Wachstum zum Wettbewerb aufgeschlossen haben. Das wäre zunächst einmal die Ausführung von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun stehen Ihnen Herr Dr. Thomas und ich gerne für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Gäser. Wir kommen nun zu Ihren Fragen. Herr Köhn, Frau Mayer, Herr Köhn. Doch, Sie kriegen ein Mikro, da kommt es schon.
Ja, erstmal zwei kleine bilanztechnische Fragen an Herrn Thomas. Wenn das Closing von Dresser-Rand abgeschlossen wird, unterstelle ich mal, wird auch der aktuelle Dollarkurs zugrunde gelegt, Dollar-Euro-Kurs, ja. Würde bedeuten 1 Milliarde Euro mehr als ursprünglich beim Kauf geplant, Frage 1. Frage 2, wird dann damit schon in dem Quartal die erste Firmenwertabschreibung fällig? Da gibt es ja schon Spekulationen. Und Herr Käser, Power and Gas haben Sie jetzt als aktuell größte Baustelle definiert. Über das Produktportfolio hinaus, welche Maßnahmen sind dort geplant? Also ein Umstrukturierungsprogramm?
Ja, Herr Köhn, vielleicht darf ich mit der ersten Frage, die Sie gestellt haben, beginnen. Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Wir haben uns intensiv mit diesem Themenkreis auseinandergesetzt, bereits vor der Unterzeichnung des Vertrages, wie Sie sich vorstellen können. Lassen Sie mich Ihnen kurz ein bisschen Einblick in die Rahmenbedingungen dieser Akquisition geben. Sie wissen ja, dass der Kaufpreis bei Closing in US-Dollar fällig sein wird. Was Sie nicht wissen, ist, dass die erwerbende Einheit, die wir für die Akquisition ausgewählt haben, eine unserer US-Tochtergesellschaften sein wird, deren Kapitalausstattung ausreichend ist im Eigenkapital und der auch sonst keinerlei euro-nominierte Kapitalien zufließen müssen, um diese Akquisition zu tätigen. Hinzu kommt, dass die Assets und Liabilities, also die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der akquirierten Einheit Dresser-Rand in größtenteils US-Dollar-Nomination vorliegen und dass auch die Rückflüsse aus der Transaktion später zum größten Teil in US-Dollar stattfinden werden. Vor diesem Hintergrund ergibt sich gesamtheitlich ein natürlicher Sicherungszusammenhang, der keinerlei Kurssicherungseffekte erforderlich machen wird und gemacht hat. Zu Ihrer Anschlussfrage, ob denn bereits dann im Closing ein möglicherweise notwendiger Anpassungsbedarf für immaterielle Vermögensgegenstände gegeben sein könnte, möchte ich die gleiche Antwort im Prinzip geben. Denn wie ich schon ausgeführt habe, werden natürlich Umrechnungseffekte unvermeidbar sein. Finanzwirtschaftlich ist diese Transaktion durch ihre in sich geschlossene US-Dollar-Konstellation damit auch nicht für diesen Fall anfällig. Und nachdem auch die Rückflüsse in US-Dollar größtenteils stattfinden werden, werden wir auch hier einen in sich geschlossenen Wirkungszusammenhang haben, der keine Goodwill-Abschreibung aus US-Dollar-Euro induzierten Translationseffekten erzeugen könnte.
Ja, Herr Köhn, guten Morgen. Zu Ihrer zweiten Frage, welche Maßnahmen gibt es nicht bei Öl und Gas, ich sprach von Power and Gas, die Division nun. Das ist jetzt nicht etwas, was Neues. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir bereits im Mai 2014 davon gesprochen haben, dass es einen sehr deutlichen Trend gibt von großen zentralen Einheiten hin zu dezentraler Energieversorgung, zu kleineren, flexiblen Einheiten. Und diese Strukturveränderung bilden wir jetzt ab und ziehen wir auch nach. Das ist im Grunde eigentlich die Umsetzung dessen, was wir auch als Trend Ihnen im Mai 2014 erläutert haben, unter dem Stichwort dezentrale Energieversorgung. Zweitens ist es so, dass wir dort doch deutliche Investitionen in die Technologieentwicklung tätigen werden. Sie wissen, wir hatten 2010, 2011 einen zum Teil deutlichen Vorsprung bei den Hochleistungsgasturbinen. Denken Sie nur an diese Weltmeisterzahlen mit den Gasturbinen in Irsching. Mittlerweile haben die Wettbewerber gleichgezogen, in Einzelfällen auch sogar sind sie an uns vorbeigezogen. Wir werden also jetzt dort investieren, um wieder gleichzuziehen und wieder in Führung zu gehen. Das wird etwa 2 bis 3 Jahre dauern, aber die Investitionen tätigen wir heute. Und drittens haben wir natürlich, meine Damen und Herren, auch im heutigen Umfeld deutliche Strukturveränderungen. Und das kommt auch dadurch, weil eben regulatorische Bedingungen sich geändert haben. Denken Sie an die Energiewende in Deutschland oder auch den Bedarf in Europa und die Bedarfsverschiebungen hin zu Ländern wie China, Korea, aber insbesondere natürlich die Vereinigten Staaten, wo weiterhin Gasturbinen und Combined-Cycle-Anlagen eine wichtige Rolle spielen. Das sind die 3 wesentlichen Maßnahmen, die natürlich mit Produktivitätsprogrammen verbunden sind, die wir auch im Verlauf der nächsten Quartale umsetzen werden.
Frau Mayer, bitte.
Ja, guten Morgen. Ich habe zum einen nochmal eine Nachfrage zum Thema mögliche Abschreibungen auf Dresser Rand. Sie sagten ja, dass es keine Abschreibungen aufgrund der Dollar-Euro-Umrechnungseffekte geben wird. Es wird aber wohl, oder zumindest vielleicht können Sie dazu was sagen, inwiefern der Businessplan nicht erfüllt werden wird. Sie hatten ja schon gesagt, dass die Ölunternehmen ihre Investitionen zurückfahren. Entsprechend müssten ja auch Umsätze, Ergebnisse unterhalb der Planung liegen. Wird sich daraus womöglich ein Abschreibungsbedarf ergeben? Dann als zweite Frage. Frau Kugel ist, wenn ich das jetzt richtig rechne, seit September 2013, wenn ich die Frau Ederer mitrechne, die damals ging, der 4. Personalvorstand. Das sieht jetzt für mich nicht so richtig in einer konsistenten und langfristigen Planung der Managementstruktur aus. Vielleicht können Sie doch nochmal sagen, wieso das jetzt schon wieder sein musste, dieser Wechsel. Ist ja auch aus Sicht der Arbeitnehmer sehr unangenehm, wenn man irgendwie alle paar Monate mit einem neuen Arbeitsdirektor zu tun hat. Und als dritte Frage, ich habe als neue Größe entdeckt, Sie haben eine Marge jetzt bereinigt um Abfindungen ausgewiesen. Womit Margen, also für die einzelnen Divisions. Demnach sind jetzt die größten Abfindungsvolumina erstaunlicherweise bei Healthcare und bei Digital Factory. Das sind nämlich jeweils 300 und 400 Basispunkte, also Unterschied Marge vor Abfindungen und nach Abfindungen. Vielleicht können Sie überhaupt die Größe noch mal ein bisschen erklären und wieso das in diesen beiden Bereichen, die jetzt eigentlich ja nicht die notleidendsten sind, so hohe Abfindungen gibt. Danke.
Bevor Herr Thomas dann die Zahlen im Einzelnen nochmal erläutert, darf ich vielleicht genau da einhaken. Wissen Sie, diejenigen, die frühzeitig erkennen, dass man sich auch noch verbessern kann, wenn man gut ist, sind eben diejenigen, die in Führung bleiben. Und genau das muss sich auch im Unternehmen stärker durchsetzen. Es kann nicht angehen, dass wir alle paar Jahre große Restrukturierungswellen haben. Das Unternehmen ist ein lebender Organismus. Es verändert sich im Kunden, im Nachfrage und im Produktverhalten. Und diese Veränderungen müssen eben kontinuierlich nachgezogen und angepasst werden. Und genau das tun die sehr guten Divisionen, die sich immer wieder benchmarken mit den Besten ihrer Branche und daraus die Schlussfolgerungen ziehen. Insoweit ist das eigentlich ein Vorbild für alle im Unternehmen, stets auch immer wieder das Beste zu suchen und sich daran anzupassen. Ich darf vielleicht zu dem Thema dann mit der Frau Kugel und den Personalvorständen Stellung nehmen. Denn zunächst einmal ist das auch eine Frage, welche Reserven für Führungsentwickler hat man im Unternehmen. Und dass Frau Kugel damals von Osram zurückgewechselt ist zu Siemens aufgrund einer, wie ich fand, sehr guten Idee von guten Ratgebern, hatte natürlich einen Grund. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man stets auch in der Lage ist, flexibel auf Veränderungen in der Unternehmensgeneration und in der Weiterentwicklung zu reagieren. Wir haben das sehr bewusst entschieden. Es ist übrigens von den Arbeitnehmern ausdrücklich begrüßt worden, jetzt eine hauptamtliche Arbeitsdirektorin zu haben, die sich im Grunde ausschließlich um die Weiterentwicklung der Führungsentwicklung und insbesondere aber auch um die doch großen anstehenden Strukturthemen im Hause kümmert. Und mit Herrn Russum haben wir jemanden, der im Unternehmen sehr erfahren ist, der auch über 10 Jahre bei der Healthcare bereits war. Und für mich ist es im Grunde eigentlich ein nahtloser, logischer Übergang des Generationenwechsels. Natürlich mag das für den Einzelnen als ein schon wieder Umbau nach 7 Monaten klingen. Für diejenigen, die aber mit der Materie intern vertraut waren, waren das Szenarien, die wir auch in der Vorstandsentwicklung immer wieder als eine mögliche Alternative und als eine mögliche Entwicklung antizipieren vorausgesehen haben. Es war uns ganz wichtig, und diesen Dialog haben wir immer auch geführt, dass die neue Gesundheitstechnik, dass die Menschen, die jetzt auch entscheiden müssen, überzutreten, wenn sie so wollen, nach dem Paragraph 613, ist auch eine wichtige Entscheidung, dass diese Menschen auch verstehen, das ist die Führungsmannschaft, das ist die nächste Generation von Healthcare, nicht nur in der Technologie, sondern auch in der Führungsmannschaft. Und deshalb haben wir im Übrigen ausdrücklich ein Einvernehmen mit Herrn Rekord, der ausdrücklich diesen Weg und diese Perspektive eröffnen wollte, diese Entscheidung getroffen. Und es war eine sehr logische Konsequenz, dass Herr Russwurm diese Funktion im Vorstand der AG übernimmt. Und damit war natürlich klar, wer zwei Schlüsselthemen des Unternehmens, nämlich die Entwicklung der Gesundheitstechnik in die nächste Generation, die Digitalisierung, die im Unternehmen gravierende Veränderungen haben wir, die über die Technologie des Hauses getrieben und integriert werden muss, dass diese beiden Ressorts eben für ein drittes, sehr wichtiges Ressort einfach kapazitativ keinen Platz mehr lassen. Und insofern war es wirklich sehr gut, dass wir die Möglichkeiten hatten, jemanden im Unternehmen zu haben, der professionell auch Personal gelernt hat, der Erfahrungen sowohl in Strukturthemen, denken Sie an die Aufgaben bei Osram, als auch in der Führungsentwicklung hat. Und insoweit ist das eine sehr logische und, wie ich meine, auch sehr vielversprechende Entwicklung und Weiterentwicklung der Vorstandsaufgaben im Unternehmen.
Ja, Frau Meyer, dann darf ich vielleicht Ihre erste Nachfrage zu potenziellen Abschreibungsbedarfen noch mal aufgreifen, um meine Antwort an den Herrn Köhn noch mal zu präzisieren. Herr Köhn hatte ja gefragt, inwieweit der Kurseinfluss auf den Goodwill eine Rolle dabei spielen könnte. Und ich habe darauf geantwortet, dass wie alle unsere Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten zu den jeweiligen Stichtagen mit dem aktuellen Kurs umgerechnet werden, dass aber zum Zeitpunkt des Closings dieser Akquisition dann natürlich auch die zukünftigen Rückflüsse aus US-Dollar zu den gleichen Relationen umgesetzt werden, sodass sich daraus ein natürlicher Zusammenhang ergibt, war also eine Antwort konkret auf die Frage nach dem Währungszusammenhang. Bezüglich des Businessplans, wie Sie das genannt haben, ist es so, dass wir im Augenblick ja noch vor Closing stehen und es wäre völlig vermessen, wenn ich mich aufschwingen würde, aus heutiger Sicht zu sagen, dass ich exakt die Geschäftsverläufe kenne. Wir wissen zum heutigen Zeitpunkt nur unwesentlich mehr als Sie über die aktuellen Geschäftsverläufe bei Dresser Rand. Ich kann Ihnen aber versichern, dass das, was wir zum heutigen Zeitpunkt wissen, mir keinerlei Anlass gibt, anzunehmen, dass es daraus eine andere Bewertung als zum Zeitpunkt der Akquisitionsentscheidung gäbe. Bezüglich der Margen ohne Abfindungen, wie Sie das genannt haben, ist es so, wir möchten Ihnen auf diesem Wege natürlich möglichst große Transparenz geben. Was ist der normale Geschäftsverlauf ohne solche Sondereffekte und wie sähe es aus mit? Wir haben lange überlegt, um ehrlich zu sein, ob es sich lohnt, in diesem Quartal diese Zusatzinformation zu geben, weil ich stimme nicht mit Ihnen überein, dass hier gravierende Effekte zu verzeichnen sind. Ich würde das eher als marginal bezeichnen, aber wie wir Ihnen zugesichert haben in der Bilanzpressekonferenz zum Jahresende, wollen wir Ihnen volle Transparenz geben und haben deshalb auch diese Effekte hier vollumfänglich aufgezeigt, auch wenn sie nicht entscheidend sind für den Geschäftsverlauf und dessen Beurteilung.
Ich möchte vielleicht, wenn Sie erlauben, weil es doch so wichtig ist, nicht nur für Sie, meine Damen und Herren, sondern glauben Sie mir, auch für uns, dieses Thema Ölpreis und Einfluss dieses Ölpreises auf natürlich unser ganzes Geschäft, nicht nur diese Akquisition, Ihnen noch einmal ein paar Fakten geben, neben der Betonung, dass man auch oft Akquisitionen macht für die langfristige Entwicklung und nicht für die kurzfristigen Schwankungen von Börsen oder ja, börsennotierten Preisen. Wir haben, als wir das Referent uns angeguckt haben, sehr sorgfältig auch darauf geachtet, dass das nicht nur ein Thema von, wie es ja auch vielfach gehört, von Fracking ist, sondern dass wir hier ein breites Spektrum abdecken eines Marktzuganges für die größten, die wichtigsten Öl- und Gasförderfirmen der Welt. Ich war jetzt kürzlich selbst mehrfach mit einem wichtigen Kunden in Saudi-Arabien zusammen, der Saudi Aramco, ein Unternehmen, das kalendertäglich etwa 1 Milliarde Dollar Umsatz macht. Sondern auch einfach auszurechnen, wie viel das im Jahr ist. Man kommt sich da fast vor wie ein Start-up, wenn Sie diese Beträge sehen. Wir haben uns ja intensiv unterhalten, wie die Perspektiven dort sind. Und der CEO der Firma sagte mir, wir haben letztes Jahr 30 Milliarden Dollar ausgegeben für CapEx, also für Investitionen. Und wir werden in diesem Jahr 30 Milliarden für CapEx ausgeben. Die großen Ölfirmen, man nennt sie die Oil Majors, gehen davon aus, dass sie zwischen 5% und 10% ihre Investitionsausgaben kürzen werden bei Ölpreisen kleiner als 70 Dollar. Ja. Wo wir deutliche Einbußen sehen werden, sind die kleinen Unternehmen, die weder finanzielle Reserven noch langfristige Horizonte eines diversifizierten Spektrums haben. Das ist vollkommen klar. Wenn Sie heute unser Öl- und Gasgeschäft bei Siemens sehen, dann ist, und zwar nicht nur die Akquisitionen, sondern auch das, was wir ja schon haben, ist ja einiges, dann ist davon etwa 2/3 Öl und 1/3 Gas. Die Bedingungen bei Gas haben sich nicht verändert. Bei Öl ist unser Geschäft etwa zu 50% investitionsgetrieben, also CapEx getrieben. Das ist der Raum, der sicherlich kurzfristig zu Einbußen führen wird. Und etwa 50%, wenn wir denn das OPEX getrieben, also Service getrieben. Und ein Kompressor, der in den Pipeline das Pumpen antreibt, der wird gewartet werden, egal ob der Ölpreis für das in der Pipeline befindliche Öl 100 ist oder 70. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, ja, aber was passiert denn, wenn da nichts mehr pumpt? Ja, dann wird die Angebotsmenge gesunken sein und damit steigen die Preise. Das Erste. Also nochmal 1/3, 2/3 und dann nochmal 50% Service und 50% Neugeschäft. Ich darf Ihnen auch verraten, dass das Servicegeschäft das hochprofitable Geschäft der installierten Basis ist. Zweitens darf ich Sie noch einmal erinnern an die Entwicklungen von Ölpreisen in der Vergangenheit. Wir hatten Mitte 2008 etwa 130 Dollar Ölpreis. Innerhalb von 4 Monaten waren wir bei 40. 130 auf 40, um dann in knapp 2 Jahren, Anfang 2011, wieder bei 120 zu sein. Dieses Niveau hat sich gehalten bis zum September 2014, wo wir dann von 110 Dollar auf mittlerweile etwa 48 gefallen sind. Die Prognosen, die Langfristprognosen für Entwicklung des Ölpreises basierend auf den erwarteten Verbrauch, und das ist ja ganz wichtig, der erwartete Verbrauch, ich komme gleich dazu noch einmal. Diese Prognosen waren noch im Juli 2014, waren sie für 2015 101, für 2017 105, um dann in 2020 bei 117 zu enden. Im Januar 2015, also relativ neu, ist die Prognose für 2015 natürlich nicht mehr 101, sondern 66, für 2017 84, um dann bei 113 Dollar in 2020 wieder zu enden. Nun, man wird sich fragen, was sind die Prognosen wert? Sie sind, wie sie sind. Was ich Ihnen damit eigentlich nur zeigen will, ist, dass der säkulare Wachstumstrend des Bedarfes nach wie vor intakt ist. Von 2010 bis 2014 ist der Bedarf an Öl weltweit von 83 auf 95 Millionen Barrel gestiegen. Und wir gehen davon aus, dass das Wachstum, das Bedarfswachstum dort zwischen 3-4% pro Jahr sein wird. Das heißt also, die unterliegenden Bedingungen sind intakt. Und wenn wir Akquisitionen dieser Größenordnung, dieser Tragweite tätigen, wie bei Tressera in einem hochspezialisierten Unternehmen, dann denken wir natürlich mittel- und langfristig. Da haben wir natürlich gerade im Kurzfristbereich 15 und 16 mit sehr konservativen Annahmen den Geschäftsplan des Verkäufers deutlich korrigiert. Aber langfristig, meine Damen und Herren, sind wir weiterhin intakt. Und was sich ja auch faktisch geändert hat, neben dem jetzt kurzfristigen Volatilitäten des Ölpreises, war, dass wir 30% noch vor dem Closing bei der ersten noch genaueren Analyse, die uns möglich war, die Synergien um 30% angehoben haben. Ich gehe davon aus, zu dem, was wir heute sehen, dass das nicht das letzte Mal sein wird, wo wir den Synergiewert anheben. Das hängt damit zusammen, dass je mehr wir mit der Firma Tressorent auch intern arbeiten können, je mehr erkennen wir, dass die Firma Tressorent in seinem Marktzugang auch unglaubliche Potenziale eröffnet für die Niederspannungs-, Mittelspannungs- und Automatisierungstechnik des Hauses. Und das sollte man in diesem Zusammenhang nicht unterschätzen und den Scope nicht nur auf den Ölpreis, sondern auch darauf konzentrieren, was dieser Vertriebszugang für ein Unternehmen wie Siemens, das ein gewaltiges Spektrum der Elektrifizierung hat, auch an Chancen bietet. Damit war jetzt ein bisschen lang, ich weiß das, aber es ist natürlich eine zentrale Frage, nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für uns im Unternehmen. Danke.
So, ich kann noch eine letzte kurze Frage, Herr Pöhl, hoffentlich von Ihnen zulassen. Dann müssen wir aufgrund der weiteren Abläufe die Konferenz beenden.
Ja, Herr Kieser, Sie hatten vorhin die Mitarbeiter auch schon mal angesprochen. Wenn man sich mit Arbeitnehmervertretern unterhält, wir haben das in den letzten Wochen öfter mal getan, Alexander Puhl vom ZDF, dann ist da doch eine gewisse Unruhe zu spüren in Bezug auf Vision 2020. Meine Frage ist, nächste Woche werden die Zahlen ja wohl etwas konkreter werden. Sie haben gesagt, Sie werden sich dann mit den Mitarbeitern auch zusammensetzen. Spüren Sie denn diese Unruhe? Ist da was und was gedenken Sie dagegen zu tun im Haus?
Also zunächst einmal ist es so, dass wir im letzten Geschäftsjahr über 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt haben. Zweitens ist es natürlich so, solange die betroffenen Funktionen und Standorte nicht ganz klar bekannt sind, gibt es natürlich eine latente Unruhe überall, weil Menschen nicht ganz genau wissen, wer betroffen ist und wie sich dieser, wie man das so schön sagt, Bürokratieabbau dann auch im Detail manifestiert. Wir werden die Gespräche jetzt am 4. und 5. Februar mit den Arbeitnehmern sehr konkret führen. Im Rahmen ist die Zustimmung ja im Mai schon erteilt worden und dann auch zu klaren Aussagen kommen, wie die einzelnen Strukturen dort neu aussehen. Wir haben mit der Organisation zum 1.10. die Voraussetzungen geschaffen, auch diese Strukturen zu ändern, zu vereinfachen. Das muss man ja zunächst machen. Und jetzt können wir sehr konkret über diese Maßnahmen diskutieren und sie auch entscheiden, wie wir sie umsetzen. Und dann wird auch die Beruhigung im Unternehmen noch stärker ausgeprägt sein, als sie ohnehin schon ist. Es ist wichtig, dass wir dem Unternehmen eine klare Richtung gegeben haben, langfristig in der strategischen Ausrichtung. Jetzt werden wir, das habe ich immer deutlich gemacht, in 2015 die operative Umsetzung dieser Strategie auch machen, die durch die neue Organisation ermöglicht worden ist und auch bereits investieren in Wachstum und Innovation. Ich sprach von über 1 Milliarde in verschiedenen Ressorts und dann auch 16 und 17 bereits zu Wachstum kommen. Und dann wird auch die Fokussierung der Menschen auf Wachstum, auf Vorwärts, auf Mobilisierung noch deutlicher ausgeprägt sein.
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Sie können die Analystenkonferenz ab 8.30 Uhr in dem Medienarbeitsraum live verfolgen und natürlich von dort aus dann nachher auch die Hauptversammlung. Wir sehen uns wieder zum zweiten Quartal am 7. Mai oder hören uns dann. Herzlichen Dank und einen angenehmen Tag.